Das Treffen sollte in einem der großen Gebäude am Parliament Square Ende der Whitehall stattfinden. Ich hatte mich am vorhergehenden Morgen mit einem gewissen Gefühl der Beklommenheit dahin aufgemacht. Nach der üblichen Sicherheitswache am Eingang übernahmen Angehörige der Royal Navy den Dienst, entweder weil das Verteidigungsministerium in seinen frühen Tagen von einem Marineoffizier geformt worden war, denn man hielt die Doppelnatur der Navy für eine angemessene Organisationsgrundlage für die Zusammenarbeit der Streitkräfte, oder einfach nur, weil ein Korps, das in kleinen Abteilungen eingerichtet ist, für London zweckmäßig war. Die blauen Uniformen und die roten Bänder der Mützen ließen mich an Chips Lovell denken. »Ich weiß, es ist ein Krieg der Schneider«, hatte er gesagt, »aber ich kann mir diese blaue Kluft einfach nicht leisten. Sie werden mich, so wie ich bin, in Khaki akzeptieren müssen.« Ich fragte nach Oberst Whitmerpool.
»Ei, ei, Sir.«
Diese altmodische Bestätigungsformel der Marine, die mich an so viele Abenteuergeschichten erinnerte, die ich als Junge gelesen hatte, erhöhte noch das Gefühl, unter Deck eines Schiffes zu gehen. Ich folgte dem Matrosen Trepp auf, Trepp ab. Es war hier wie in den unteren Tiefen unseres eigenen Gebäudes, nur geräumiger und weniger schäbig. Der Matrose, der an einer schweren Kopfgrippe litt, führte mich in ein Zimmer tief im Inneren der Erde, dessen Einrichtung und Vorhänge auch hier weniger heruntergekommen waren als sonst allgemein in Hauptquartieren und Regierungsbüros. Ein ernster, grauhaariger Zivilist, offensichtlich der Bürochef, war dabei, Papiere auf beiden Seiten eines langen Tisches zu arrangieren. Ich erklärte ihm den Grund meines Erscheinens.
»Oberst Whitmerpool wird in Kürze hier sein. Er ist bei dem Minister.«
Er sprach mit einer gewissen Schärfe, so als ob ich durch mein Zufrühkommen bereits eine Vorschrift verletzt hätte und es so nötig mache, Whitmerpools eindrucksvolle Verabredung offenzulegen. Ich wartete. Wie ein Küster, der in einer Kathedrale vor einer Hochzeit die Blätter mit dem Verlauf des Gottesdienstes verteilt, legte der Bürochef eine weitere Auswahl an Dokumenten auf dem Tisch ab, wobei er sie in einem sehr exakten Verhältnis zu den bereits dort liegenden anordnete. Ein Kapitän zur See und ein Oberstleutnant der Royal Air Force kamen heftig miteinander redend herein. Sie ignorierten den Bürochef und mich, setzten sich an das hintere Ende des langen Tisches, holten weitere Papiere aus ihren Aktentaschen und setzten ihr Gespräch fort. Ihnen folgte eine Minute später ein jüngerer, wie ein Professor in Uniform aussehender Oberstleutnant, der, im Gegensatz zu den beiden anderen, ein schwaches »Guten Morgen« in meine Richtung murmelte, sich dann zu dem Seemann und dem Flieger setzte und an ihrem Gespräch teilnahm, worum auch immer es darin gehen mochte. Es war unmöglich, sich in diesem Raum nicht eines äußerst hohen Drucks bewusst zu sein, einer weit konzentrierteren, intensiveren Atmosphäre als der, die mich normalerweise umgab. Nicht, dass es in unserem eigenen Gebäude weniger Arbeit gegeben hätte oder dass sie uns gleichgültig gewesen wäre, auch nicht, dass es ihr in Teilen an Unmittelbarkeit und Dramatik mangelte. Doch wie sehr auch immer solche Charakteristiken für unsere Abteilung gelten mochten, hier herrschte ein ganz anderes Ethos. Dieses hell erleuchtete Verlies war gesättigt von dem Gefühl, dass niemand ein Wort, eine Silbe, noch viel weniger eine Geste gebrauchen könne, die nicht von unmittelbarem Wert war, um die jeweils vorliegende Angelegenheit zum Ziel zu führen. Das Machtprinzip war fast körperlich zu spüren. Es summte und vibrierte hier wie das Trommeln des Fernschreibers. Auf mich wirkte dieses Gefühl erdrückend, sogar eine Spur alarmierend. Ich stand noch da herum und versuchte eine Erklärung für diesen Eindruck der Spannung zu finden, als derselbe Matrose, der mich eskortiert hatte, sich heftig die Nase putzend, Sonny Fairbrother ins Zimmer führte.